Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese uns den Text für diesen Sonntag aus Johannes 15, Vers 26 bis 16, Vers 4, also lautend. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, sagt Jesus, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder mein Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Danke dir, Herr, für dein Wort. Und so öffne es uns und lass du es uns zu Herzen nehmen. Amen. Muss das sein, Herr, muss das sein. Der erste Punkt heißt, was suchst du dir nur für Leute aus? Was suchst du dir nur für Leute aus? Ja, wenn ihr in die Zeitung guckt, in den Anzeigenteil, da seht ihr alles Mögliche aufgeführt. Da seht ihr, welche Leute da gesucht werden. Gute Allgemeinbildung vorausgesetzt, Verhandlungsgeschick, Wille, Erfolg. Ja, Herr, das ist doch was. Warum hast du das nicht so gemacht mit deinen Jüngern? Oder verkäuferische Fähigkeit, akquisitorisches Engagement. Oder wenn sie bereit sind, über die normale Arbeitszeit hinaus sich zu engagieren. Na also, Voraussetzung ist qualifizierte Erfahrungen, technisches Know-how, Einsatzbereitschaft, Kontaktfreudigkeit, sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und so weiter und so fort. Ja, und was macht Jesus? Er guckt auf seine Jünger, die haben alle kein Abitur, und dann sagt er zu denen, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, das ist alles, was er seinen Jüngern sagt. Das sagt er einem Petrus, der ihn verleugnen wird. Und so ist das bis auf den heutigen Tag. Wir sind ja auch nicht besser als Petrus. Und dann kann ich doch nur fragen, Herr, was suchst du dir nur für Leute aus? Muss das sein? Hast du keine Menschenkenntnis? Guck dir doch mal bloß diese Typen an. Und die willst du in deinem Namen auftreten lassen, als deine Stellvertreter mit Prokura? Also wenn ich ein Engel gewesen wäre, hätte ich gesagt, Herr, das macht man anders. Guck mal in den Weserkurier, da steht das drin. So macht man das. Und solche Leute musst du dir anwerben. Du musst ausschreiben, was für Fähigkeiten sie mitbringen sollen. Und nach dieser vorlauten Belehrung, denn seit wann belehren Engel den Herrn, schaut mich der Herr liebevoll an und sagt, ach, Engel Bernd, hast du immer noch nicht verstanden? Ich will nicht Leute, die besonders gut funktionieren. Ich will Leute, die bezeugen, dass ich sie lieb habe. Die dürfen gut sein. Die dürfen was können, natürlich. Aber sie müssen es nicht. Die Starken brauchen den Arzt nicht, sondern die Schwachen. Und dann sagt der Herr zu mir, hast du vergessen, weshalb ich gesagt habe, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, Herr, willst du mit lauter Nullen dein Reich bauen? Mit Leuten, die nichts geleistet haben? Die mit sich selbst nicht klarkommen? Und mit solchen Krücken willst du dein Reich bauen? Und Herr sagt, ich weiß nicht, ob sie immer wie Krücken und wie Flaschen aussehen müssen, aber sie alle wissen, dass sie ohne meine Liebe nicht leben können. Und noch etwas, sagt der Herr zu mir, Engel Bernd, wenn du mal wieder Fremdwörter gebrauchst und dich im Griechischen versuchst, dann sollst du mal wissen, das Typ heißt geprägt sein, geprägt. Und Und deshalb sollen meine Leute geprägt sein von meiner Liebe. Sie sollen meine Zeugen sein. Tja, solche Typen will der Herr. Und da stellt sich für uns gleich die nächste Frage: Bist du geprägt von der Liebe Gottes? Christen sind Menschen, in deren Leben Jesus Spuren hinterlassen hat. Christen sind geprägt von Jesus. Autofahrer wissen, dass alles an ihrem Auto super sein kann, ganz toll, aber es hängt doch alles vom guten Reifenprofil ab. Die besten Bremsen nützen nichts, wenn das Reifenprofil abgefahren ist. Dann kommt man ins Schleudern und verliert schnell die Herrschaft über den Wagen. Auch Christen sollen Leute mit Profil sein. Die Gummimasse eines Autoreifens ist zunächst auch unprofiliert. Das Profil wird aufgeprägt. Christenmenschen sind Leute, die sich die Prägungen durch Jesus in ihrem Leben gefallen lassen. Aber wie geht das? Jesus ist doch weit weg, einerseits. Und andererseits ist er ganz dicht um uns herum. Der Himmel ist nur einem Atemzug weit entfernt. Auch in dieser heillosen Welt ist die unsichtbare Welt Gottes gegenwärtig. Und dazu gibt uns ja Gott seinen Heiligen Geist. Pfingsten steht vor der Tür. Nächsten Sonntag feiern wir Pfingsten. Da gibt er uns den Heiligen Geist. Wir sind ja schon lange hier und wir wissen das, dass er uns ihn schon lange gegeben hat. Aber da geht das los. Und wenn einer sagt, ich weiß gar nicht, ob ich einen Heiligen Geist habe, dann musst du da schleunigst etwas dran ändern. Schleunigst. Bist du verheiratet? Klare Antwort, ja oder nein. Und seltsam, wenn der eine antwortet, ja, ich weiß nicht, so ganz genau, bin ich nun verheiratet oder nicht. Unklare Verhältnisse. Und in solchen unklaren Verhältnissen leben heute ganz viele in Bezug auf den Heiligen Geist. Ich hoffe vielleicht, ich denke doch, so antworten sie auf die Frage, hast du den Heiligen Geist? Unklare Verhältnisse. Aber Jesus schafft klare Verhältnisse. Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Das ist seine Zusage, das ist seine Verheißung. Wir haben den Geist. Das gilt für jeden, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland anerkennt. Da wird man ein Zeuge von Jesus. Und das merkt doch jeder, wes Geistes Kind wir sind. Sollte jeder merken. Sollte jeder. Wir, wenn wir seine Zeugen sind, bezeugen, was wir gesehen und gehört haben, sagt die Bibel. Was wir gesehen und gehört haben. Und wenn ihr da genau hinhört, dann merkt ihr gleichzeitig eine ganz große Entlastung. Wir brauchen niemanden zu bekehren. Wir brauchen niemanden zum Heil zwingen. Wir brauchen unseren Glauben nicht zu begründen und wir brauchen auch niemanden zu überreden. Wir brauchen nur zu sagen, wie die Bibel das sagt, komm und sieh. Komm und sieh. Das ist alles. Das ist unser einziger Auftrag, unser Zeugnis von Jesus. Wenn wir dann das noch begründen können, ist das ja alles gut, aber das würde reichen. Und dann hoffentlich kommen die Leute auch und sehen. Der Kirchenvater Chrysostomus hat gesagt, wie er einen Menschen zu Jesus führen würde. Da sagt er, ich nehme ihn ein Jahr lang in mein Haus auf. Ein Jahr lang. Da kriegt er alles mit. Da weiß er ganz genau, wie wir sind, wovon wir leben, wie wir leben. Er kriegt das alles mit. Tja, und wenn du das mal gerade in deinem Geist durchgehst, meinst du, das würde Menschen zu Jesus führen? So soll unser Haus sein. Und die kleinen versteckten Ecken und Kellerräume, da wo man keinen reinlässt, die soll man ausgeräumt haben. Das darf man Jesus alles geben, alles. Der Heilige Geist ist ein Teil von uns. Dann, und dann kann man jemanden auch ein Jahr lang in sein Haus aufnehmen. Das war der erste Punkt. Was suchst du dir nur für Leute aus? Der zweite Punkt heißt, was gibst du ihnen nur für einen Auftrag? Was gibst du ihnen nur für einen Auftrag? Unter Theologen erzählt man sich eine Geschichte, von der keiner mehr weiß, ob sie überhaupt noch wahr ist oder jemals wahr gewesen ist. In jedem Fall ist sie so gut und zutreffend, dass sie unbedingt wahr sein könnte. Es geht darum, dass auch die Kirchenoberen inzwischen gemerkt haben, es geht mit der Kirche so nicht weiter. In den letzten wenigen Jahrzehnten hat sich die Kirche in Bremen halbiert. Halbiert. Es wird in den nächsten anderthalb Jahrzehnten sich noch einmal halbieren, ist die Voraussage der Experten. Ja, da muss man mal nachdenklich werden. Und deshalb hat sich dann die Kirchenleitung, nicht jetzt echt die bremische Kirchenleitung, irgendeine, hat sich dann zusammengetan und gesagt, was müssen wir tun, damit die Kirche wieder attraktiv wird? Man hat gesagt, wir müssen Werbung machen. Werbung für die Kirche. Man hat sich an eine gute, eingeführte Werbeagentur gewandt. Und die Experten kamen, die flotten Jungs von der Werbeagentur, die die Kirche auf Vordermann bringen sollte. Und dann kam man ins Gespräch. Sie waren bereit, für die Kirche zu werben. Die Finanzen waren ja auch gesichert. Und da stellten sie dann die für sie so selbstverständliche Frage, was ist denn die Zielvorstellung der Kirche? Was will die Kirche denn eigentlich? Denn das wäre nicht von den Werbeexperten zu verantworten. Das muss die Kirche selbst vorgeben. Sie würden das dann ausführen. Aber bei dieser schlichten Frage, was die Kirche denn eigentlich will, kam die Kirche ins Schleudern. Und schleuderten so sehr, dass die Werbeexperten dann das Gespräch abbrechen mussten. Das Geschäft platzte, weil man für eine Kirche, die nicht weiß, was sie will, auch keine Werbestrategie entwerfen kann. Man kann, aber das ist eine miserable von vornherein. Ja, was sollen wir machen? Was ist denn der Auftrag der Kirche? Was will die Kirche denn bis heute? Womit sollen wir werben? Opas Kirche ist die schönste. Oder Opas Kirche wird immer moderner. Oder wir werben mit der Diakonie. Oder mit den Kindergärten. Oder mit dem Dritte Weltengagement. Welchen Auftrag gibt uns die Kirche? Nee, falsch. Welchen Auftrag gibt uns unser Herr? Das ist die entscheidende Frage. Ganz allein die Frage. Die einzige Frage. Und es ist schlimm um die Kirche bestellt, wenn sie von allen Möglichen redet, aber nicht davon, welchen Auftrag uns unser Herr gibt. Der Apostel Paulus hat das ja klipp und klar geschrieben. Es geht darum, Jesus zu bezeugen. Und das heißt, Jesus vor Augen zu malen, sagt er. Jesus vor Augen zu malen. Und das wäre doch ein Auftrag an die Werbefachleute. Schaut euch mal diesen Jesus an und dann denkt darüber nach, was ihr daraus machen könnt, damit die Menschen überhaupt verstehen, worum es geht. Ob sie es dann glauben, ist dann immer noch die zweite Frage. Jesus vor Augen malen, auch in anderer Weise, aber dasselbe ist gemeint, sagt derselbe Apostel Paulus, ihr seid ein Brief Christi, ein Brief Christi. Und da geht es wieder um einen Auftrag. Wofür brauchen wir überhaupt eine Werbeagentur, wenn es Millionen und Abermillionen von Christen gibt, die allesamt ein Werbeträger Christi sind, ein Brief Christi, hineingesandt, hineingeschrieben in diese Welt. Und da wird doch auf einmal alles ganz klar und ganz einfach. Wir werben nicht für irgendein Produkt, sondern der Auftrag von Jesus an seine Leute und seine Kirche heißt, wir sollen, Matthäus 28, Jünger machen. Jünger machen. Ganz einfach. Nicht mehr. Im Himmel können wir einmal alles besser machen. Alles. Beten, loben, danken. Aber eins können wir nicht mehr machen. Und das ist Jünger machen. Jünger machen können wir nur zur Zeit dieser Erde. So, das heißt also, wir sollen bezeugen, dass Jesus der Herr ist, der gekommen ist für einen jeden Menschen, weil er jeden Menschen so unheimlich lieb hat. So lieb hat, dass er für ihn ans Kreuz gegangen ist und dass er für ihn gestorben ist. Es gibt ja einen amerikanischen Präsidenten, der damit ja mal groß Reklame gemacht hat und damit auch eine Wahl gewonnen hat, zwei Wahlen gewonnen hat, aber doch ziemlich auf dem absteigenden Ast gerade ist. Ihr kennt das alles. Yes, we can. Yes, we can. Ja, wir können. Was das übersetzt. Wir können. Und wenn man dann uns schwache Christen ansieht, dann denkt man doch, was kriegen die noch auf die Reihe? Aber yes, we can. Wir können das Evangelium weitersagen. Der Herr gibt uns die Möglichkeiten dazu. Er gibt uns das Geld dazu. Er gibt uns die Kraft dazu. Er gibt uns die Zeit dazu. Er gibt uns alles, alles, alles dazu, was wir brauchen. Und wenn wir zu Hause sitzen und können nicht mehr hinausgehen, muss man ja gar nicht, dann können wir immer noch dafür beten. Yes, we can. Bei uns stimmt das. In der Politik stimmt das vorne und hinten nicht. Ich habe immer schon ungläubig den Kopf geschüttelt, wenn ich dieses Wort hörte. Aber bei uns stimmt das, wie wir können. Und der dritte Punkt heißt, was versprichst du ihnen nur für die Zukunft? Was versprichst du ihnen nur für die Zukunft? Tja, da wird es jetzt schwierig. Die Sicherung der Renten ist hier nicht angesagt. Im Gegenteil. Die Leute fragen nach der Sicherung der Renten und unser Herr Jesus Christus verspricht uns, dass wir das Rentenalter womöglich gar nicht erreichen. Zu Petrus sagt er, ich werde dich führen, wohin du nicht willst. Nicht willst. Werbemäßig ist das gar nicht gut. Das muss man doch sagen. Und wenn man mit unserem Herrn im Gespräch ist, dann würde man doch wieder sagen, kannst du das nicht ein bisschen anders machen? So das schönste Leiden, das es je gab oder irgend sowas. Und Jesus sagt ganz einfach, sie werden euch führen vor die Gerichte. Sie werden euch töten um meinetwillen. Sie meinen sogar, dass sie Gott damit einen Dienst tun. Und sie werden euch ausstoßen aus ihrer Gemeinschaft. Und ich sage euch, damit ihr daran denkt, wenn es soweit ist, dann erinnert euch daran. Und dieses Leiden, das Jesus hier schon vorweg sagt, das ist auf der Welt vorhanden. Es ist ungleich verteilt. Bei uns hier in Deutschland, da wird keiner um seines Glaubens willen getötet. Und das Leiden ist doch sehr gering anzusehen, sehr viel kleiner als in anderen Ländern der Erde, wo man um des Glaubens willen verfolgt wird. Da wird dann die Nachfolge von Jesus nicht zu einem Spaziergang, da schwebt man nicht auf rosaroten Wolken oder ist auf Rosen gebettet. Jesus sagt uns ganz genau, was auf uns warten kann. Es tut schon weh, wie deutlich und klar der Herr hier die Karten auf den Tisch legt. Jünger kommen in Bedrängnis, in Verfolgung. Damals war es so, und diese Voraussage von Jesus stimmte ja sofort, die Judenschaft, die Juden, die ächteten die christliche Gemeinde und stieß sie aus. Und dadurch verlor die junge christliche Gemeinde den Status als Religio licita, erlaubte Religion, mit allen rechtlichen Vorteilen. So kam die Verfolgung. Schon Saulus ist ein erschreckendes Beispiel. Er verfolgte die Christen als Gotteslästerer und handelte aus Eifer für die Ehre Gottes. Und heute ist die Jesusgemeinde die weltweit verfolgte Gemeinde. Es ist die Religion, die am meisten verfolgt wird. Das letzte Jahrhundert war das blutigste Jahrhundert der Kirchengeschichte überhaupt. Und wir haben in diesem Jahrhundert nicht angefangen, das weniger zu machen, sondern es wird immer noch blutiger. Ich muss euch das nicht alles erzählen. Ihr lest ja auch die Zeitung. Da regen sich ja alle Leute inzwischen drüber auf, die 200 Mädchen, die da entführt wurden, über 200 Mädchen. Nordkorea, Nigeria, Sudan. Ich könnte pausenlos alles Mögliche aufzählen. Die Frau, die da ausgepeitscht wurde im Sudan. Tja, nur um des Glaubens willen. Nur um des Glaubens willen. Aber sie stehen zu ihrem Herrn. Und das ist gut so. Und sie bleiben auch im Tod noch treu. Ich kann euch das nur mit Worten hier sagen. Wenn es dann soweit wäre, dann muss das vom Herrn selbst kommen, dass er uns die Kraft dazu gibt. Ich werde dazu gleich noch was sagen. Verfolgung und Hass. Das ist der Normalfall für die Jesusjünger. Wir in unserem Land, wir leben in einer Ausnahmesituation. Und das ist unsere Versuchung. Als Plinius, der Statthalter von Bithynien zur Zeit des Kaisers Trajan, die Menschen verhörte, um freizustellen, ob sie Christen sein wollten oder nicht. Dabei stellte er dann ja auch fest, welche nun Christen waren oder nicht. Da schrieb er an den Kaiser, so um 100 nach Christus, einige von ihnen hätten zugegeben, Christen gewesen zu sein. Doch sie wären schon lange nicht mehr, manche schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Und selbst in der so heldenhaften Frühkirche gab es Menschen, deren Glaube nicht stark genug war, um der Verfolgung standzuhalten. Und ihre Treue war zu gering, als dass sie den einmal eingeschlagenen Kurs noch beibehalten hätten. Und deshalb warnt der Apostel Johannes in der Offenbarung ganz stark und sagt, wer überwindet, der wird das Reich Gottes ererben. Nicht, wer sich durchwindet. Wer überwindet, nicht, wer sich durchwindet. Wer an Jesus glaubt, muss mit dem Hass dieser Welt rechnen. Er muss. Warum? Ein Beispiel. Lenin sagte einmal in einem Brief an Gorki 1913, jeder religiöse Gedanke, jede Vorstellung von Gott, ja sogar das Liebäugeln mit einer solchen Vorstellung muss als eine unbeschreibliche Abscheulichkeit und äußerst gefährlich bezeichnet werden. Millionen von Sünden, Gemeinheiten und Seuchen sind bei weitem nicht so schlimm wie die Vorstellung von einem Gott. Soweit Lenin. Und der Mann hat Russland zur Sowjetunion gemacht und dann Millionen von Menschen um ihres Glaubens willen getötet oder töten lassen. Warum ist solch ein Hass da, wenn Menschen an Christus glauben? Es geht in dieser Welt immer um einen Gott, immer. Und deshalb sagt Jesus wenige Verse vor unserem Predigttext, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das ist das Geheimnis des Leidens um des Glaubens an Christi willen. Jesus sagt, weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denn auch diese Welt hat einen Gott. Egal, wie man den Gott nennt, egal, wie die Religion heißt, der die Menschen anhängen. In dem Augenblick, wo man nicht nur über Christenheit und Kirche als Institution und Gott im Allgemeinen und Besonderen spricht, sondern wo man von Jesus redet, in demselben Augenblick ist die Toleranz dieser Welt vorbei. Vorbei. Und deshalb fällt es uns in der Regel auch oft so schwer, so deutlich und klar von Jesus zu reden, im Geschäft, in der Schule, auf irgendeiner Feier, ungezwungen und unbefangen von Jesus zu reden, weil man genau weiß, jetzt wird mit diesem Namen Jesus die Frage gestellt, die entscheidend ist für Zeit und Ewigkeit. Und wenn dann dieser Name Jesus ausgesprochen wird, da brüllt die Hölle auf und in demselben Augenblick ist es vorbei mit der Toleranz. Die ganze Gottesfrage rückt allen auf den Leib. Und wer will das? In diesem Augenblick, da kann man nur als Christ zu Jesus rufen und beten, Herr, hilf mir, Herr, steh mir bei, gib mir deine Worte. Da wird man mühselig und beladen sein und sich dann zu dem Herrn flüchten. Oder aber die Alternative ist, man wird sich auf die Hinterbeine stellen und den Hass ausbrechen gegen diesen Herrn. Und dass so viel Gleichgültigkeit in unserer Zeit ist und so wenig von diesem Hass zu spüren ist, den Jesus hier angekündigt hat, das liegt schlichtweg daran, dass die Christen den Namen Jesus zu wenig und zu zweideutig gebrauchen. Denn wenn wir Jesus als den alleinigen Herrn und Heiland in diese Welt hineinsprechen, dann wird es auch immer Anfechtung und Verfolgung geben. Immer. Attraktiv ist das nicht, was Jesus seinen Jüngern hier sagt. Und da fragt man sich doch, wer macht denn da überhaupt noch mit? Warum ist denn diese Kirche überhaupt noch existent? Warum gibt es sie noch? Wie kann sie überhaupt Menschen erreichen? Menschen, die dann wissen, wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich damit rechnen, dass ich um seinetwillen auch leide. Dann muss ich damit rechnen, dass ich Zielscheibe des Teufels bin. Wen der Teufel sowieso in der Tasche hat, den lässt er in Ruhe. Aber wenn Christus einen dem Teufel abjagt, dann will der Teufel mit jedem Trick ihn wieder zurückholen, mit jeder Versuchung, mit jeder Anfechtung. Und wenn es Verfolgung ist, um ihn aus der Gemeinschaft mit Gott herauszulösen. Und glaubt mir, große Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Das singen wir manchmal. Und es ist so wahr, so wahr. Wer will denn eigentlich Jesus folgen? Wer will? Das klingt so deprimierend. Das andere ist ja viel besser, viel positiver. Wenn Christen Christen sind, dann nicht deshalb, weil sie das wollen, sondern deshalb, weil sich Jesus ihrer angenommen hat und weil Jesus ihr Herz erreicht hat, weil Jesus seine unendliche Liebe in sie hineingegossen hat, damit sie für ihn ein Zeugnis sein können. Christen können doch dann gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Jesus ist ihnen einfach zu groß geworden. Zu groß. Unser Herr sagt uns, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er lässt uns nicht eine Sekunde allein. Und ich glaube, die Frage, ob einer sich freiwillig in diese Nachfolge von Jesus begibt, die stellt sich damit gar nicht. Denn zunächst einmal ist es seine Liebe, die uns erwählt, mit der dieser Herr uns liebt. Seine Liebe, mit der er uns erkauft mit seinem Blut, dass er uns in die Gemeinschaft mit sich hineinnimmt, dass er uns dann an die Hand nimmt und durch unser Leben führt. Das kann sein durch viel Anfechtung, das kann sein durch viel Verfolgung, sogar bis in den Tod, das kann sein. Aber unser Herr hat uns an der Hand und darum geht es. Seine Leute wissen ja, diese Hand, die sie hält, hat sie längst ergriffen und wird sie nie loslassen. Und diese Hand, die wird sie bestimmt durchziehen und durchtragen auf dem Weg, den der Herr für uns bestimmt hat. In den guten und in den bösen Tagen. Ob es uns schwerfällt oder leicht. Und diese Hand von Jesus will und wird uns nie wieder loslassen. Egal, was uns die Welt antut. Ich erzähle eine Geschichte aus dem sowjetischen Moskau. Da soll im Moskauer Staatstheater die Premiere des antireligiösen Stückes Christus im Frack stattfinden. Schulen, Jugendorganisationen und Jungarbeiter sollen das Stück in ihr Kulturprogramm aufnehmen und diskutieren. Die Hauptrolle des Christus spielte der berühmte Schauspieler und Kommunist Alexander Rostoschew. Kein Wunder. Das Theater war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Auf der Bühne stand ein Altar mit Schnaps und Bierflaschen übersät. Betrunkene und gröhlende Popen, Nonnen und Mönche bewegten sich um diese Bartheke. Zu Beginn des zweiten Aktes betritt Rostoschew die Bühne. In seinen Händen hält er die Heilige Schrift. Laut Regieanweisung hat er mit Witzen und Späßen die Zuschauer zu Lachstürmen hinzureißen. Alles, was mit Dummheit und Aberglauben zusammenhängt, ist hineingepackt. Und nach Verlesen der ersten beiden Verse aus der Bergpredigt soll der Schauspieler in den Ruf ausbrechen, reicht mir Frack und Zylinder. Und dann beginnt Rostoschew und liest, freuen dürfen sich alle, die sich arm fühlen vor Gott, denn Gott liebt sie und öffnet ihnen die Tür zu seinem Reich. Freuen dürfen sich alle, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Der Regisseur schmunzelt hinter den Kulissen ein wenig in sich hinein. In wenigen Augenblicken werden die Lachstimmen losbrechen. Aber nichts von dem geschieht. Rostoschew liest weiter. Freuen dürfen sich alle, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Das Publikum rührt sich nicht. Es spürt sofort, dass in dem Schauspieler etwas vorgeht. Alle halten den Atem an. Dann, nach kurzer Unterbrechung, liest er weiter, mit einem anderen Klang in der Stimme, Totenstille. Der Staatsschauspieler tritt mit der Heiligen Schrift in der Hand an die Rampe, schaut wie gebannt in das Buch und liest, alle achten 42 Verse des 5. Kapitels des Matthäus-Evangeliums. Niemand unterbricht ihn. Sie lauschen, als stünde Jesus selber vor ihnen. Und dann kommt es ganz leise von seinen Lippen. Darum sollt ihr vollkommen sein, weil auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er schließt das Buch. Es sieht so aus, als tue er damit auch etwas Endgültiges für sein Leben. Er bekreuzigt sich nach orthodoxer Art und spricht laut und vernehmbar die Worte des Schächers am Kreuz. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Niemand schrie oder pfiff oder protestierte. Stumm verließen alle das Theater. Es war wie nach einem Gewitter. Der Blitz hatte eingeschlagen und alle getroffen. Das Stück kam nicht weiter zur Aufführung und Rostosjew war nach jenem Premierenabend für immer verschwunden. Ja, wie bereitet man sich auf so etwas vor? Wie geht das? Zum Schluss erzähle ich deshalb noch eine Geschichte, eine von Corrie ten Boom, diese niederländische Christin, die um ihres Glaubens willen und deshalb auch, weil sie Juden versteckt hatte, ins KZ gekommen war. Ihre Schwester ist da gestorben, der Vater auf dem Transport schon verstorben, die Familie umgekommen. Und sie erzählt: Als ich noch ein kleines Mädchen war, sagte ich zu meinem Vater: Papa, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich werde nie stark genug sein, um ein Märtyrer zu werden. Da fragte mich der Vater: Sag mal, wann gebe ich dir das Fahrgeld, wenn du eine Reise machst? 3 Wochen früher? Nein, Papa, an dem Tag, an dem ich verreise. Genau. Und siehst du, deshalb gibt dir dein himmlischer Vater nicht heute die Kraft, Verfolgung zu tragen, wenn dich niemand verfolgt und du diese Kraft nicht brauchst. Aber in dem Augenblick, wo du für Jesus leiden musst, wird er dir die nötige Kraft geben. Im Augenblick brauchst du sie nicht. Ich war getröstet und spielte wieder mit meinen Puppen. Später sagte sie, später gab mir der Herr die Fahrkarte, als ich leiden musste, als ich ins KZ musste. Da strömte die Kraft, da. Nicht früher, nicht später. Er gab sie mir zur rechten Zeit. So ist das mit unserem Herrn. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Immer. Er gibt uns seinen Geist, damit wir immer vorbereitet sind auf alles das, was uns die Welt antun kann oder will oder mag. Damit wir zu ihm stehen können und seine treuen Diener bleiben können, seine treuen Zeugen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir.